discussion. I like small group discussions. I feel like momentum can be built with small group discussions. So I really enjoyed that. Thank you for all my group participants. We were talking about European initiatives and good practice in countering radicalization in prison. Our group was composed of a motley crew. We had someone from Austria, good enough place, Slovenia, Bulgaria, Belgium, and the UK. And so this is an incredibly diverse experience, and it's a very diverse context from which to be exploring what good practice might look like. And so that was one of our first observations, was how different these contexts were. And I'm looking at some of my group members here, and hopefully I'll be receiving head nods that I'm reflecting back accurately, but if I'm missing anything, please chime in. Very different experiences, very different contexts. Slovenia, Bulgaria, not a whole lot going on there in terms of radicalization, just beginning to come to grips with what might be done in terms of prevention, in terms of monitoring, setting up structures reflecting on what those might look like. The general thrust here is looking at monitoring and prevention. Austria and Belgium and the UK obviously are at the higher end of the threshold, more advanced in terms of what's being developed. So the risk levels are very different. It seemed like everybody was being very vigilant in terms of trying to root out things and develop procedures. Resources was the question, where are resources being channeled, which is a broader question. Another very important area was related to multi-agency cooperation. And this is, so I've been at Radicalization Awareness Network meetings for several years now. And to hear everybody now on the bandwagon, it's a strange expression, now everybody's caught up. Now everybody agrees we need multi-agency cooperation. And these structures seem to be building. And so not only is it a good practice, but actually it's being implemented. So that was very encouraging to see that. We also discussed relationships, the issues with imams, and we noted some of the differences related to the way that states might employ some and might not employ some. We discussed this in the previous session. But just to point out that in our group, because we had such a diverse group, it's not necessarily better that imams are paid or not paid, but actually there's pros and cons with both. And so I think good practice needs to be embedded within the particular context in which you're in. And I think having these conversations alongside other people, I think, helps to reflect on this. So, Bulgaria, good practice involves, for them, it's not individualized. So they don't cater to the individual, rather they keep in mind cohesive society and the well-being of society as a whole. And I think that's a very valuable principle. And also, they reflected that it's not just a prison problem, it is a whole society problem. So we need to think beyond the prison walls. Slovenia, focusing on good prison conditions. So I like this one because, of course, that's what I argued for in my paper. But that's the baseline, starting from excellent prison conditions, focusing on good staff prisoner training, communication, supportive staff, and safe prisons. Austria, very similar approach in terms of good practice, looking at conditions of work, making sure that staff are happy, safe, well-trained, making sure that staff prisoner cultures are very good, that there's relationships of trust. The prisoners feel like there's no sense of injustices going on. And we use the phrase not to be overly vigilant, but having a light touch with things. So sometimes you can be so firm in your grip to conquer something that actually morphs into something else or it gets worse. And so this idea that being vigilant, but yet also having a spirit of care as well to help people. Belgium experienced 222 individuals as we heard yesterday, so very much dealing with this in the deep end. Multi-agency approach is very important, involving social services and keeping a balance between security and humanity, making sure that human rights conventions are maintained, but being very vigilant as you do it. So that's it for me. I hope that that's useful, but I think as you probably experienced in your own groups, that actually these small groups in this broader session is a really good opportunity to compare and to think what's best for my EU member state and how can we go ahead and moving forward.
also had a good mix of the different countries around Europe, including ourselves, who are on our way out, it appears, in more ways than one. So I think what we talked about was really the role and the challenges around the frameworks of transfers and extradition, and also around the European arrest warrants. So in brief, the role is to really facilitate the freedom of movement of our European citizens and to ensure that people get the rehabilitation and the support required in the receiving countries, so that we ensure that they're getting the same standards of care and support that they would be in both the countries transferee or not. I think we discussed more of the challenges, and there seems to be quite a few challenges. They seem to focus on, this is my understanding anyway of what our group said, the challenges seem to focus on the differences in conditions at a very local level, so prison conditions, for example, where there's the transfers, there's the 909 transfer. There are differences in jurisdiction, and that can be as local as courts to as big as big regions within countries. So there's different conditions or different stipulations of judges of jurisdictions in relation to transferring out and transferring in. And it's about making sure that the challenges are around getting both authorities to agree the conditions of transfer. So that was my understanding of what the biggest challenge is. And similarly for the European arrest warrants, the challenge seems to be around, so Bulgaria was mentioned, as well as, I forget, Hungary, was mentioned as countries that potentially don't have the resources that some of the other countries have in terms of providing the good conditions or prison conditions that some other European countries have. And that is problematic for transferring out of, for example, the UK or Germany into countries like Hungary and Bulgaria. So it's just about getting that right and understanding what the purpose of the European arrest warrants are, to kind of facilitate that transfer, bearing in mind we have to uphold individuals' human rights along with that. So I think there is a lot of challenges. People talked about in some countries there are single points of contact that can deal with a different framework. So the two particular things. So the 909 doesn't require consent for transfer, whereas the 947, which is the probation or community transfer, and the 829, which is the pre-trial transfer, both of those require the consent of the prisoner. So that complicates matters. So where individuals are transferred under those two frameworks, the transfers are quite successful where they've happened, particularly in the community. So I think Jerry said that 200, 300 applications have been made in the last few years, and almost all of those transfers have occurred. Whereas with the pre-trial, the 829, very few have happened. For one reason, not many jurisdictions know about it, or judges know about that transfer, and also the challenges around conditions and fleeing and other things around bail conditions, pre-trial and remand in custody. I think, so basically there's a lot of challenges, and good luck to Jerry fixing those. Anything that you want to add, because I'm not sure if I've got the full... Yeah. Anyone else in our group feels that I've missed something? Yeah. Okay, that's it, I think.
Die Zusammenfassung. Und zwar waren wir uns eigentlich einig, dass das Phänomen des religiösen Terrorismus auch uns in den nächsten Jahren begleiten wird. Ich habe noch mal darauf hingewiesen, dass es vor zwei Wochen der OECD-Sonderbeauftragte des Terrorismus, und zwar der Professor Peter Neumann aus dem King's College, nochmal erwähnt hat, es wird die Phase 2 eingeläutet. Das heißt, der IS hat ein Kalifat, also ein Territorium verloren, und es ist vermehrt davon auszugehen, dass weitere Attentate in Europa verübt werden in den nächsten Jahren. Und somit wird uns das Thema noch länger beschäftigen, auch in den Gefängnissen. Es war auch ein Thema, wie wir Radikalisierung identifizieren. Es ist leichter, wenn jemand, also es ist leichter in der Arbeit, im Strafvollzug, wenn man weiß, jemand ist eingeliefert worden aufgrund der Vermutung, dass er sich einer terroristischen Vereinigung angeschlossen hat. Es ist aber schwieriger, die Signale dann zu erkennen für jene, die als radikalisiert womöglich gelten. Also in dem Prozess der Radikalisierung während der Untersuchungs- oder Strafhaft herauszufinden. Dementsprechend braucht es gewisse Säulen, haben wir sie da auch genannt, um das Ganze besser zu beobachten. Zum einen eben die Beobachtung alleine und auch der Multi-Agency Approach, wie er genannt ist. Der zweite eben auch der Kontakt, wie die Jola Anders auch gestern gesagt hat, dass sie da strikter vorgehen, nämlich der Kontakt, die Beobachtung der Kontakte nach außen von den Insassen, die halt teilweise auch, wo die Briefe auch gelesen werden, die Telefonkontakte mitgehört werden, die Besucher auch kontrolliert werden oder mitgehört werden. Es ist eben auch wichtig, die Zusammenarbeit mit externen Partnern, mit den Stakeholdern draußen, ob es jetzt Vereine sind oder auch Behörden. Es ist aber auch wichtig, die Religionsfreiheit in den Justizanstalten aufrechtzuerhalten, denn es ist ein menschliches Recht, Religionsfreiheit. Wir haben aber auch gesprochen, dass es, wie gesagt, nicht nur die islamische Glaubensgemeinschaft sein darf, die in Pranger oder in mehr in den Fokus rückt. Die Standards sollten für alle gleich gelten, also auch die Qualifikation. Und was es auch braucht, ist eine zentrale Koordination um die verschiedensten Maßnahmen, die es eben gibt, sei es jetzt religiöse Interventionsprogramme, sei es sozialpädagogische oder Ausbildungsmaßnahmen für die einzelnen Insassen, die es zu bearbeiten gilt. Sollte es immer eine Funktion geben oder einen praktisch Multiplikator oder einen Koordinator, der das Ganze auch praktisch beobachtet und im Kopf bewahrt oder die Übersicht bewahrt, dass nichts vergessen wird und auch keine blinden Flecken somit auftauchen. Und in Deutschland zum Beispiel, im Bundesland Hessen, wurde dazu auch ein eigenes Referat errichtet. Es ist auch dann die Frage gekommen, weil wir das auch bei unserer Präsentation gehabt haben, dass zum Beispiel in Österreich oder in Hessen die Freitagsgebete in der jeweiligen Landessprache geführt werden. Das heißt, in Deutschland und Österreich ist dasselbe, ist es Deutsch. Und dann ist eben eine Rückmeldung gekommen, naja, ist es eigentlich nicht unfair gegenüber jenen Insassen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, aber trotzdem gerne am Freitagsgebet teilnehmen. Das ist natürlich nachzuvollziehen. Andererseits ist es ja nicht möglich, aber aufgrund der verschiedenen Sprachen Freitagsgebete in 10 verschiedenen Sprachen einfach auch anzubieten. Dementsprechend ist es auch aufgrund der Sicherheit und der Qualität wichtig, die Freitagsgebete eben bei uns in deutscher Sprache abzuhalten. Wir bieten aber an für Insassen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dass sie sich fortbilden können oder dass sie den Koran in ihrer Sprache zur Verfügung bekommen. Wir haben dann mit der islamischen Glaubensgemeinschaft zusammengearbeitet und uns auf 2-3 Exemplare beschränkt, die wir anbieten in den Strafanstalten, die es aber bilingual gibt. Das heißt, auf der linken Seite ist die jeweilige Landessprache für den Insassen, der sie benötigt, ob es jetzt in Russisch ist oder in einer der arabischen Sprachen. Auf der rechten Seite ist aber auch die deutsche Übersetzung, um einfach da auch nochmal eine gewisse Sicherheit zu haben. Dann war auch nochmal ein Thema, inwieweit die islamische Seelsorge oder der muslimische Seelsorger die Radikalisierung einwirken kann. Dann haben wir aber auch noch den kritischen Punkt erwähnt, der Vertrauens- und der Verschwiegenheitspflicht. Dementsprechend sind wir zum Beispiel in Österreich der Ansicht, dass die muslimische Seelsorge kein Mittel der Deradikalisierung sein soll. Sie soll noch aufrecht erwartet bleiben als Dienst und als Service, wie es auch vorher schon war. Nichtsdestotrotz ist es aber auch wichtig, dass es Interventionen gibt, beziehungsweise wenn das Bedürfnis da ist eines Insassen, dass er religiöse Unterstützung bekommt, spirituelle Unterstützung, dann ist es eben auch sein Gut und sein Recht und dass das aufrechterhalten werden sollte. Wir haben dann auch nochmal hingewiesen auf den Prozess der Radikalisierung. Es ist leichter, Präventionsarbeit zu leisten als Deradikalisierungsarbeit, weil je länger der Prozess der Radikalisierung dauert, desto länger dauert es eben auch, den Prozess der Deradikalisierung zu messen, und er ist bis jetzt noch nicht messbar. Es gibt ja schon seit Jahren gute Programme, zum Beispiel auch in Schweden das Exit-Programm, die da schon seit Jahren tätig sind, oder auch beim Violence Prevention Network. Aber bis heute kann man noch nicht sagen, ob jetzt der ein oder andere Klient deradikalisiert wurde, weil es einfach eine jahrelange Begleitung und Betreuung benötigt. Wir haben dann eben auch noch verwiesen, was es denn präventiv noch an Möglichkeiten gäbe oder was wichtig wäre. Und dann sind wir auch speziell zu dem Thema gegangen, dass es in Schulen mittlerweile auch, also in Deutschland zum Beispiel, schon Programme gibt, Workshops mit den Schülern zum Thema Propaganda und wie Medien wirksam sind für Propaganda, was sie ausstrahlen. Weil Jugendliche natürlich da ja sehr, sehr gut vernetzt sind, auch online, und sich gut auskennen und man relativ schnell zu sehr fragwürdigen Videos, Botschaften kommt, ob es jetzt YouTube ist oder ob es jetzt in der Zeitung ist oder in gewissen Internetforen. Da gibt es jetzt eben einige Programme, die darauf hinweisen und Jugendlichen helfen sollen, zu differenzieren. Was kann Propaganda sein? Was will der Autor uns damit sagen? Wo kann man andere Quellen holen, um also differenzieren, stimmt das, was da gesagt wird oder auch nicht? Und schlussendlich haben wir dann auch gesagt, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, es ist ein längerer Auftrag, auch was die Grenzen der Religion betrifft, ist auch angesprochen worden von Julio. Und er hat auch dann gemeint, das passt auch anschließend oder zum Abschluss auch noch zu sagen, man soll sich immer im Kopf behalten, das, was ich nicht will, was man mir antut, das sollte ich auch nicht anderen zufügen. Und ich glaube, das hat er damit sehr gut gemeint.